Der geheime Krieg in der Türkei. Die Geschichte der Geheimarmee in der Türkei ist brutaler als die jeder anderen Stay-Behind in Westeuropa. Eng verbunden mit der nationalistischen Bewegung der ethnischen Türken reichen die Wurzeln der Gewalt bis zum Beginn des 20. Jahrhunderts zurück. Während des Ersten Weltkriegs zerbrach das große und stolze Ottomanische Reich und wurde 1923 durch die wesentlich kleinere Türkische Republik ersetzt. Fast die gesamte Bevölkerung blieb muslimisch, doch kam es zu gewalttätigen Zusammenstößen entlang der Trennungslinien der ethnischen Gruppen zwischen muslimischen Türken, muslimischen Kurden und christlichen Armeniern. Die türkische Gruppe, die 80% der Bevölkerung ausmachte und auch die regierende Elite in der neuen Hauptstadt Ankara stellte, versuchte einen homogenen Staat zu schaffen, indem sie gegen die beiden anderen ethnischen Gruppen vorging. Während die insgesamt etwa 12 Millionen Kurden durch den Zerfall des Osmanischen Reiches und die neuen nationalen Grenzen abgetrennt wurden und heute in Teilen von Syrien, des Irans und Iraks leben, blieb die Mehrheit in der südöstlichen Türkei, wo die kurdische Bevölkerung fast 20% der Bevölkerung der neuen Republik ausmachte. In den Jahren nach dem Ersten Weltkrieg wurden die Armenier zum Ziel eines türkischen Genozids, so dass von etwa 2 Millionen Armeniern, die im Ottomanischen Reich lebten, nur etwa 200.000 überlebten. Zur selben Zeit erlitten auch die Kurden große Verluste, und der gewalttätige Konflikt zwischen den Türken und Kurden setzt sich auch im 21. Jahrhundert fort. Die konfliktreiche Geburt des neuen türkischen Staates traf auch die türkische Kommunistische Partei. 1921 wurde die gesamte Führung der neu gegründeten Kommunistischen Partei gemeuchelt und die Partei war während des gesamten Jahrhunderts verboten. Die nationalistischen Türken kritisierten weiterhin die Tatsache, dass wegen des Falls des Ottomanischen Reichs viele ethnische Türken nach dem Ersten Weltkrieg gezwungen waren, als gefangene Türken außerhalb der Grenzen des neuen türkischen Staates zu leben. Ihre Ideologie beruhte auf der sogenannten pan-türkischen Bewegung, die bereits im 19. Jahrhundert danach strebte, alle türkischen Völker in einer türkischen Nation zu vereinen, die sich vom westlichen China bis nach Spanien erstrecken sollte. Nach dem Fall des Ottomanischen Imperiums lebten viele dieser gefangenen Türken in der neuen kommunistischen Sowjetunion und auf Zypern. Die Zerstörung der Sowjetunion und des Kommunismus wurde für die Türken, die sich in der pan-türkischen Bewegung vereinten, ein großes Ziel. Obwohl die Türkei während des Zweiten Weltkriegs offiziell neutral war, schlug sie sich letztlich auf die Seite der Sieger und erklärte 1945 Deutschland den Krieg, doch die Unterstützung für Hitler und Mussolini war unter den Nationalisten der pan-türkischen Bewegung sehr stark. Unter dem Einfluss von Rassentheorien der faschistischen Bewegung in Deutschland betonten die Pan-Türken zunehmend die Bande des türkischen Volkes, forderten einen homogenen Staat und predigten eine Doktrin der rassischen Überlegenheit. Die deutsche Invasion in der Sowjetunion im Jahre 1941 wurde von der pan-türkischen Bewegung ganz offen mit Begeisterung begrüßt. Und 1942, als man den Fall von Stalingrad vorhersah, konzentrierten pan-türkische Organisationen Truppen an der kaukasischen Grenze, um von der Niederlage der Sowjetunion zu profitieren. Die Enttäuschung war weit verbreitet, als die Sowjetunion, anstatt einen Zusammenbruch zu erleiden, als Siegermacht aus dem Zweiten Weltkrieg hervorging. Erst als die Sowjetunion ein halbes Jahrhundert später, im Jahr 1991 zusammenbrach, sorgten pan-türkische Organisationen dafür, dass in Aserbaidschan, an der Ostgrenze der Türkei, ein Regime an die Macht kam, das die pan-türkische Idee unterstützte. Nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs hatte es für die Vereinigten Staaten in Bezug auf die Türkei die größte Priorität, das Land fest in das westliche, antikommunistische Verteidigungssystem einzubinden. Wegen seiner geografischen Lage war die Türkei ein strategisch äußerst wertvolles Territorium. Während des Zweiten Weltkriegs und auch danach diente die Türkei als wichtiger Balkon für Operationen der USA und der NATO in den Ölländern des Mittleren Ostens und der kaukasischen Region, insbesondere während des Ersten Golfkriegs im Jahr 1991. Außerdem stellte die Türkei während des Kalten Krieges den östlichsten Landposten der NATO dar. Niemand sonst, auch nicht Norwegen im Norden, lag näher an Moskau, und deshalb wurde die Türkei mit hochtechnischem Gerät ausgestattet und als Horchposten benutzt. Da die Türkei außerdem ein Drittel der Grenzen der NATO-Staaten zu den Ländern des Warschauer Pakts bewachte, wurde die türkische Elite ein ausgezeichneter Abnehmer für Verteidigungsgüter der amerikanischen Rüstungsindustrie und erhielt von den USA Hilfen in Milliardenhöhe. Von den Vereinigten Staaten während des Kalten Krieges bewaffnet, baute die Türkei die größte Armee in Europa und nach den Vereinigten Staaten die zweitgrößte Armee innerhalb der NATO auf. In einem gefährlichen Schachzug stationierten die USA im Jahr 1961 in der Türkei sogar auf die Sowjetunion gerichtete Atomraketen. Doch der sowjetische Generalsekretär Nikita Chruschtschow kopierte ein Jahr später diese waghalsige Strategie und stationierte auf die USA gerichtete Atomraketen auf Kuba. Darauf folgte die Kuba-Krise, welche die Welt an den Rand eines Atomkrieges brachte. Präsident Kennedy löste die Krise friedlich, indem er versprach, die geheimen Jupiter-Raketen aus der Türkei abzuziehen und Chruschtschow im Gegenzug zusagte, seine Atomraketen von Kuba ebenfalls wieder abzuziehen. Um die Türkei fest innerhalb der NATO zu integrieren, entschieden die Vereinigten Staaten, die dominante und gewalttätige pan-türkische Bewegung für ihre eigenen Zwecke zu nutzen. In diesem Prozess, den die pan-türkische Bewegung zu ihrem Vorteil nutzte, spielte der rechtsradikale Oberst Alparslan Türks eine zentrale Rolle. Während des Zweiten Weltkriegs war Oberst Türks die Kontaktperson der deutschen Nazis in der Türkei. Erstmals wurde er 1944 international bekannt, als er und 30 andere festgenommen wurden, weil sie an einer antikommunistischen Demonstration teilgenommen hatten. Überzeugt von den Theorien der rassischen Überlegenheit im Allgemeinen und der Überlegenheit der Türken im Besonderen, zitierte Oberst Türks in vielen seiner Reden im Verlauf seiner Karriere aus Hitlers Buch »Mein Kampf«. Nach dem Krieg stellte er 1948 Kontakte zur CIA her und während dieser Zeit begann er angeblich auf Anordnung der CIA eine geheime antikommunistische Stay-Behind-Armee in der Türkei aufzubauen. Als die Zusammenarbeit mit den Vereinigten Staaten intensiver wurde, reiste der charismatische Oberst Türks sehr oft zwischen seinem Heimatland und den Vereinigten Staaten hin und her und etablierte enge Kontakte zur CIA und zum Pentagon. Von 1955 bis 1958 diente er in Washington in der türkischen Militärmission für die NATO. Als die Türkei am 4. April 1952 der NATO beitrat, hatte Türks bereits eine türkische Geheimarmee aufgebaut. Deren Hauptquartier nannte sich Tactical Mobilization Group, Seferbarlik Taktik Kurulu, SDK, und lag im Gebäude der CIA-Organisation American Yardım Heyeti, amerikanische Hilfsdelegation USMAD, in der türkischen Hauptstadt Ankara. Die Tactical Mobilization Group wurde 1965 umstrukturiert und in Special Warfare Department Özelharp Dairesi OHD umbenannt, der Name, unter dem das Kommandozentrum der türkischen Geheimsoldaten während der Gladio-Enthüllungen von 1990 bekannt wurde. Wegen dieser Enthüllung musste die Abteilung für Special Warfare noch einmal den Namen wechseln und wird heute Special Forces Command, Özel Kuvvetler Komutanligi, OKK, genannt. Unter der Überschrift »The Origins of Gladio in Turkey« berichtete der Intelligence Newsletter mit Sitz in Paris 1990, dass er im Besitz eines der erst kürzlich von der Geheimhaltung entbundenen originalen Strategiedokumente sei, das die Grundlage für die Schaffung des westeuropäischen Stay-Behind- oder Gladio-Netzwerks bildete. streng geheime, übergreifende Strategiekonzepte des Generalstabs der amerikanischen Streitkräfte vom 28. März 1949. In einem begleitenden Dokument GSPC 891-16 Abteilung Tab B wird speziell auf die Türkei eingegangen und hervorgehoben, wie die pan-türkische Bewegung von den Vereinigten Staaten strategisch instrumentalisiert werden könnte. Nach diesem Dokument aus dem Pentagon ist die Türkei ein extrem günstiges Territorium zur Einrichtung von Guerillaeinheiten und von Reserven der Geheimarmeen. Politisch sind die Türken streng nationalistisch und antikommunistisch, und die Anwesenheit der Roten Armee in Turkmenistan wird dazu führen, dass die Nationalgefühle hochkochen. Danach berichtete der Intelligence Newsletter, dass die türkische Geheimarmee als Konter-Guerilla bezeichnet und von der Abteilung für spezielle Kriegsführung betrieben wird, sowie aus 5 Teilen besteht. Ausbildungsgruppe, einschließlich Vernehmung und Techniken der psychologischen Kriegsführung, Spezialeinheit seit 1984 spezialisiert auf antikurdische Operationen, Spezialabteilung und spezielle Operationen auf Zypern, Koordinationsgruppe, auch drittes Büro genannt, und die Verwaltung. Trotz der Namensänderungen während der Zeit des Kalten Krieges blieben die Aufgaben der von der CIA finanzierten Abteilung für spezielle Kriegsführung gleich und bestanden aus gewaltsamer, geheimer, unorthodoxer Kriegsführung in einer Reihe von Operationen entsprechend der Anordnungen der führenden Militärs. In einer klassischen Operation zur Erzeugung von Spannungen warfen türkische Agenten der Stay Behind, Abteilung für spezielle Kriegsführung, am 6. September 1955 eine Bombe in ein Haus in Thessaloniki in Griechenland, das als Mustafa Kemal Museum genutzt wurde und deshalb von allen Türken hoch geschätzt wurde. Die türkischen Stay-Behind-Agenten hinterließen kaum eine Spur und beschuldigten die griechische Polizei dieser Tat. Diese Aktion unter falscher Flagge funktionierte, und die türkische Regierung und die türkische Presse schoben die Schuld für diese Tat auf die Griechen. Kurz danach, am 6. und 7. September 1955, demolierten von der Konterguerilla angefeuerte fanatische türkische Gruppen hunderte von griechischen Häusern und Geschäften in Istanbul und Izmir. Dabei wurden 16 Griechen getötet, 32 verwundet und 200 griechische Frauen vergewaltigt. Offiziell lautete die Aufgabe der Abteilung für spezielle Kriegsführung und ihrer Konterguerilla: Im Fall einer kommunistischen Besetzung oder einer kommunistischen Rebellion Guerillamethoden und alle möglichen Untergrundaktivitäten anzuwenden, um die Besatzung zu beenden. Doch als die Funktion der Stay Behind mit inländischen Kontrolloperationen und Aktivitäten unter falscher Flagge vermischt wurde, wurde es immer schwieriger, die Konterguerilla von klassischen Terroristen zu unterscheiden. Wenn die geheime CIA-Armee tatsächlich dazu ausgebildet wurde, einen Staatsstreich zu verhindern, dann ohne Erfolg. Denn am 27. Mai 1960 erlebte die Türkei einen Militärputsch, als 38 Offiziere, darunter auch der Verbindungsoffizier zur CIA, Oberst Türks, die Regierung stürzten und den Premierminister Adnan Menderes verhafteten. Während die genaue Rolle, welche die Vereinigten Staaten beim Putsch von 1960 spielten, unklar bleibt, lassen die heute verfügbaren Dokumente vermuten, dass das Weiße Haus den Putsch tolerierte, denn schon zuvor wurde versichert, dass dadurch die Mitgliedschaft der Türkei in der NATO nicht gefährdet würde. Sie wussten, dass die meisten Putschisten nicht gegen die USA und die NATO waren. Die türkischen Putschisten hielten ihr Versprechen. Und sofort nach dem Putsch betonte der neue Machthaber der Türkei, General Gürsel, in der Öffentlichkeit: Die Türkei bleibt der westlichen Allianz treu. Selahattin Çelik, Experte für geheime Kriegsführung, berichtet, dass die Vereinigten Staaten schon lange unterrichtet waren, bevor der Putsch durchgeführt wurde. Der verhaftete Premierminister Adnan Menderes wurde zusammen mit 4 politischen Führungspersonen getötet, während 449 leitende Politiker und Beamte verhaftet und zu schwerer Haft verurteilt wurden. Danach entstanden unter den 38 Offizieren, die den Putsch durchgeführt hatten, Meinungsverschiedenheiten über das weitere Vorgehen. Während Oberst Türks unbedingt seine pan-türkische Vision weiterverfolgen wollte und mit 12 weiteren Offizieren ein autoritäres Regime befürwortete, war die Mehrheit der am Putsch beteiligten Offiziere überzeugt, dass eine neue Verfassung beschlossen werden müsste und Neuwahlen stattfinden müssten. Oberst Türks wurde wegen seiner radikalen Überzeugungen von der politischen Bühne entfernt und als Militärattaché an die türkische Botschaft nach Neu-Delhi in Indien versetzt. Die verbleibenden Offiziere entwarfen eine neue Verfassung, die im Juli 1961 von der Bevölkerung in einer Abstimmung akzeptiert wurde.